Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich soll also jetzt die gesamte globale Lebensmittelpolitik Ihnen bis innerhalb von 15 Minuten darlegen. Ist ein bisschen schwierig, aber ich werde mich bemühen. Mir wurde auch gesagt, dass also die Mehrheit hier Deutsch spricht, daher habe ich also die deutsche Sprache jetzt gewählt für meine Präsentation, aber wir können also durchaus auch auf Englisch diskutieren, wenn Sie wollen. Nun ist schon sehr ausführlich davon die Rede gewesen, was ist Food Sovereignty, und demgegenüber gibt es ja auch diesen zweiten Begriff von Global Food Security. Lassen Sie mich daher damit beginnen, was da das eine ist und was das andere ist. Nun, das World Food Summit, ebenfalls 1996, hat also damals schon eine Definition für die Frage, was ist Global Food Security, gemacht. Diese Definition, die Sie hier sehen, hat dann auch die FAO übernommen, und das ist also sozusagen die derzeit übliche Standarddefinition. Es geht also darum, dass also alle Menschen zu jeder Zeit genügend und ausreichend Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, sichere Lebensmittel zur Verfügung haben, so dass sie also ein gesundes Leben führen können. Die wesentlichen Elemente, die hier wichtig sind, das ist auf der einen Seite eben Availability, also Verfügbarkeit, dass genügend produziert wird, dann, dass also jeder Mann und jeder Frau Zugang hat zu ausreichend Lebensmitteln, und dann ist es also auch die Frage des Gebrauchs der Lebensmittel. Soweit, so gut, aber das heißt nicht, dass jetzt alles schon damit in Ordnung ist. Das große Problem im Zusammenhang mit Global Food Security besteht darin, dass hier die Nachhaltigkeit zu kurz kommt und dass also zum Zweiten dieses Konzept nicht integriert ist in ein größeres Konzept der ländlichen Entwicklung. Und gerade bei den Farmern oder bei diesen Bauern, bei den Kleinstbauern auf der Welt, von denen es immerhin noch ungefähr 800 Millionen gibt, die nahezu ausschließlich für die Versorgung der eigenen Familie Landwirtschaft betreiben, gerade dort ist eine Grundvoraussetzung überhaupt, dass man das Risiko des Hungerns und das Risiko von Fehlernährung reduzieren kann, dass es also eingebettet wird in eine gesamthaftere Entwicklung. Nun, zur Food Sovereignty haben Sie schon vieles gehört, brauche ich also nicht weiter jetzt vertiefen. Das ist also die Definition, die im Jahr 2008 zu Food Sovereignty beschlossen worden ist. Hier ist also klar, dass im Mittelpunkt eigentlich ein nachhaltiges System steht, das heißt ein funktionierendes Gleichgewicht zwischen der ökonomischen Dimension, der ökologischen Dimension und der sozialen Dimension von Lebensmittelwirtschaft bzw. von Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. Die Elemente haben Sie ja schon alle erwähnt, nur es ist also auch das noch nicht die perfekte Welt, ganz abgesehen davon, dass es zwar eine gute Sache ist, weil man sagen kann, es gibt das Recht auf, ja, aber das inkludiert, wenn es funktionieren soll, auch die Notwendigkeit der Durchsetzung dieses Rechtes. Und das ist eigentlich der schwache Punkt, und das ist eigentlich das Kernproblem, mit dem wir konfrontiert sind. Und zum Zweiten, solange alle 8 Sekunden nach wie vor ein Kind verhungert und solange wir nach wie vor mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt haben, die ganz einfach nicht genügend oder wirklichen Hunger haben, solange, glaube ich, muss man durchaus auch dieses Recht eine bestimmte Form von Landwirtschaft durchsetzen zu können, auch mit dem übergeordneten Recht abgleichen, nämlich das Recht auf Leben. Und da ist dann auch, glaube ich, ein gewisser Pragmatismus angebracht, und der ist also hier in einer etwas idealeren Vorstellung von Sovereignty, Food Sovereignty, nicht in dem Maße automatisch gegeben, und vor allem die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, es gibt nicht nur die WTO, es gibt also auch andere internationale Organisationen. Nur ein kleines Beispiel, man kann ganz einfach nicht zum Beispiel das Landgrabbing in den Griff bekommen, wenn das nicht auf entsprechenden internationalen Regeln beruht. Man kann die Spekulation nicht in den Griff bekommen, wenn es dafür keine entsprechenden internationalen Regeln gibt. Also diese Internationalität braucht schon auch. Oder denken Sie nur an viele afrikanische Staaten, die weit weg von jeglicher Demokratie sind und wo also daher die demokratischen Möglichkeiten, das Recht auf Food-Souveränität durchzusetzen, ganz einfach beschränkt sind. So, das zeige ich Ihnen nur, damit niemand auf die falsche Idee kommt, zu glauben, dass die Lösung des gesamten Welternährungsproblems einfach ist. Das ist eine sehr schwierige, sehr komplexe Angelegenheit, in die viele Disziplinen involviert sind und wo also dieses Zusammenspiel der verschiedenen Elemente entsprechend organisiert werden muss. Was sind die zentralen Probleme, die wir bewältigen müssen, wenn wir 9 Milliarden Menschen ernähren wollen? Das ist also, hier sehen Sie die derzeitige, die letzte von der FAO publizierte Hungerkarte. Wir haben Fortschritte gemacht, aber wir sind natürlich noch weit, weit weg von der Lösung des Problems. Da muss man allerdings korrekterweise dazu sagen, weil mein Vorredner diese 850 Millionen waren damals hungrige, unter Hunger leidende Menschen, wie man die Millenniumsziele eingeführt hat. Derzeit halten wir bei 805 Millionen, also kann man ja sagen, es hat sich nicht viel geändert. Aber das hat auch die UNO nicht versprochen. Wenn Sie die Millenniumszielsetzung genauer lesen und das, was damals beschlossen ist, dann hat es geheißen, es wird der prozentuelle Anteil an der Weltbevölkerung, der an Hunger leidet, halbiert. Und da sind wir also in etwa in der Nähe dessen. Aber wir werden nächstes Jahr ohne dies eine große Debatte haben, weltweit, über die Frage des Ausrottens des Hungers. Denn die Idee ist zurzeit, und ich hoffe, dass das auch durchgesetzt wird, dass in der nächsten Periode, wo es also um die nächsten, um die sogenannten Sustainability Goals gehen wird, dass also hier eines der ersten Ziele sein wird, den Hunger auszurotten und nicht mehr nur mehr zu halbieren. Sie alle wissen, dass der Hunger gleichzeitig sozusagen ein Zwillingsbruder der Armut ist, und nur dann, wenn es gelingt, die Armut in den Griff zu kriegen und zu bekämpfen, nur dann werden wir auch bereit, in der Lage sein, den Hunger zu bekämpfen. Hier sehen Sie, was also, dass es also notwendig ist, beides anzugehen. Und das gelingt eben nur über das, was man heutzutage sehr häufig holistischen Approach nennt. Nun einige ganz konkrete weitere Probleme. Eines davon ist also die Frage der Agrarpreise bzw. Lebensmittelpreise. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, es ist schon ein bisschen komisch, dass innerhalb von wenigen Jahren eigentlich die FAO das Gegenteil von dem behauptet, was sie vorher behauptet hat. Zuerst wurde behauptet, dass die sinkenden Weltmarktpreise die Schuld sind am Hunger, dann, wie die Preise gestiegen sind, hat man behauptet, die steigenden Preise am Weltmarkt sind Schuld am Hunger. Im Übrigen hat die OECD das Gleiche gesagt, und auch viele andere haben ähnliche Statements, auch Oxfam zum Beispiel, haben ähnliche Statements abgegeben. Das ist eigentlich nur ein Hinweis, dass die Dinge wesentlich komplexer sind und dass man sich daher das Ganze genau anschauen muss. Was das eigentliche Problem für die Zukunft vor allem ist, einem längerfristig anhaltenden, berechenbaren oder einigermaßen berechenbaren Preistrend, den kann man sich anpassen. Da kann man Politiken entwickeln, wie man mit dem umgehen kann. Was man nach wie vor nicht kann, ist, wie man vernünftig mit der Preisvolatilität umgehen kann. Und diese Preisvolatilität ist eigentlich der Faktor, der zum Beispiel den arabischen Frühling teilweise ausgelöst hat oder zu verschiedenen anderen Verwerfungen geführt hat, wenn Sie zum Beispiel an die mexikanische Tortilla-Revolution denken oder an verschiedene andere Dinge. Die nächste Frage, die uns beschäftigen muss, ist also diese Perversion nahezu, dass wir ja auch hier in Österreich, bitte meine Damen und Herren, in Wien mehr Lebensmittel wegwerfen, als in Graz konsumiert werden. Ja? Also die größte Stadt Österreichs wirft mehr weg, als die zweitgrößte Stadt Österreichs konsumiert. Das ist aber jetzt nicht spezifisch auf Wien oder dass da Wien schlechter wäre als andere. Das ist das typische Bild der hochentwickelten Industriestaaten und diese Abfälle, die da weggeworfen werden, werden ja viel weniger von den Haushalten selber weggeworfen, sondern das sind in erster Linie Dinge, die weggeworfen werden von den großen Handelsketten, weil das Datum abgelaufen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Hingegen haben wir das andere Problem in den Entwicklungsländern. Dort entstehen die Verluste in erster Linie schon auf den Feldern und dann aber auch bei der Lagerung der Agrarprodukte, weil da ganz einfach unzureichende Gegebenheiten vorhanden sind. Diese beiden Dinge, glaube ich, muss man unbedingt angehen und auf diese Weise, glaube ich, könnte man tatsächlich sehr rasch ein gutes Stück weiterkommen. Dann dürfen Sie, da steckt auch da hier noch drinnen, dürfen Sie eines nicht vergessen. Und das ist zurzeit der größte Preistreiber bei Lebensmitteln auf der Welt, insbesondere bei Getreide. Und das ist die Tatsache, dass in den Schwellenländern die wachsende Mittelschicht, und zwar relativ rasch wachsende Mittelschicht, ihr gesamtes Ernährungsverhalten in Richtung Ernährung über Fleisch umstellt. Und dieser zusätzliche Fleischbedarf führt natürlich zu einer ziemlichen Explosion der Futtermittel. Und heutzutage ist es weltweit bereits längst so, dass der Anteil an Getreide, der verfüttert wird, wesentlich größer ist als der Anteil an Getreide, der direkt in Form von Brot, Teigwaren oder anderen Produkten konsumiert wird. Ein nächster Vorwurf, den sich insbesondere die hochentwickelten Staaten gefallen lassen müssen, ist die Tatsache, dass wir in den letzten 2-3 Jahrzehnten die Bedeutung der Landwirtschaft für die Entwicklung völlig ignoriert haben. Während also vor 20 Jahren noch ungefähr 20% der gesamten weltweit zur Verfügung gestellten Entwicklungszusammenarbeitsmittel in die Landwirtschaft geflossen sind, sind das heutzutage nur mehr zwischen 3-4%. Also hier, glaube ich, ist eine dringende Umkehr notwendig. In Klammer sei es dazu gesagt, also auch Österreich muss sich hier bei der Nase nehmen, denn in Österreich ist nicht nur der Anteil, der in die Landwirtschaft geht, schlecht, sondern insgesamt das, was wir an Entwicklungszusammenarbeitsmitteln leisten, ist unter jeder Kritik. Wir leisten zurzeit nicht einmal die Hälfte dessen, was wir seit 30 Jahren gegenüber den Entwicklungsländern versprochen haben. Der nächste Punkt, um den es hier geht, ist also genau dieses Landgrabbing. Das ist ein Phänomen jüngeren Datums, wo also großflächig agrarische Nutzflächen aufgekauft werden. Da sehen Sie, wo das besonders auf der Welt stattfindet und von wem das vor allem durchgeführt wird. Da ist also häufig die Meinung, das wird vor allem von den Chinesen betrieben, damit sie dann dort Lebensmittel produzieren, irgendwo in Afrika und diese dann nach China liefern. Das ist eigentlich nur der zweite Aspekt. Der erste Aspekt, Und der Grund, warum hauptsächlich solche Grundstücke gekauft oder 90 oder 99 Jahre gepachtet werden, ist schlicht und ergriffen nur Geldanlage und sonst nichts. Denn man kann davon ausgehen, dass die landwirtschaftlichen Grundflächen auf der Welt, wenn die Bevölkerung ja weiter wachsen wird, dass also die in ihrem Wert steigen wird. Und nachdem man also bei klassischen bankmäßigen Geldanleihen ohne dies nichts mehr verdient, ist das natürlich eine ungeheuer großartige Alternative. Aber das ist genau ein Punkt, wo ich sagen muss, dieses Problem können wir nur lösen, wenn es eine Bereitschaft auf der internationalen Ebene gibt, da entsprechend vorzugehen. Das brauche ich Ihnen nicht weiter erklären, das ist selbsterklärend, der Klimawandel. Und hier sehen Sie eines, das, was also in dem ersten Slide, wo ich die Armut gezeigt habe, rot war, ist also jetzt also nicht, was also da vorher gelb war, ist jetzt rot. Das heißt, mit anderen Worten, dieselben Regionen der Welt, die besonders unter Armut leiden, sind auch diejenigen Regionen, die vom Klimawandel am schärfsten und heftigsten betroffen sind. Und das ist besonders unfair, wenn Sie dann also auch bedenken, dass diese Länder, die am härtesten betroffen sind, diejenigen Länder sind, die gleichzeitig am wenigsten zum Klimawandel beitragen. Also hier ist eine große internationale Ungerechtigkeit. Was Sie da sehen, ist also die Entwicklung von Commodity Assets, also sprich von Grundprodukten, Handel über Börsen oder andere Notierungen. Und da sehen Sie, wie das in den letzten Jahren explodiert ist. Und da gibt es also einen großen Streit, hat das einen Einfluss auf die Preise oder nicht. Also ich würde mal behaupten, das wird nicht die Preisspiralen, die wir immer wieder sehen, verursachen, aber es hat den Einfluss, und da teile ich die Meinung auch eines Wiener Ökonomen, des Stefan Schulmeister, der also das genauer untersucht hat und herausgefunden hat, dass diese Entwicklungen verstärkend wirken, und zwar nach oben und nach unten. Ich bin schon fast fertig, meine Frau. Der letzte Punkt, um den es geht, ist also das, was also heutzutage verbraucht wird für die Biokraftstoff und ähnliche Produktionen. Das ist also besonders groß und steigend in den USA und in Südamerika, teilweise neuerdings auch in Indonesien und Malaysia aufgrund der dortigen Palmöl-Offensive. Europa trägt auch das Seinige dazu bei, aber mehr, indem es solche Treibstoffe importiert und weniger dadurch, dass wir selber große Anteile der europäischen Getreideernte für solche Produktionen verwenden. Die sind bei uns ungefähr 3%. Was den Handel anbetrifft, hier hat ja Europa zumindest einmal seine Handelsregeln insofern geändert, dass keine Exportsubventionen mehr bezahlt werden. Und aufgrund dessen hat sich also auch das Verhältnis zwischen Import und Export gegenüber den Entwicklungsländern wesentlich verschoben. So, das ist also kurz die Analyse, was muss geschehen. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen ein globales, nachhaltiges Wirtschafts- und Sozialmodell, Sustainability Goals als Stichwort. Dann, wir brauchen Demokratie. Natürlich kann man sagen, im Rahmen von Food Sovereignty, in einem demokratischen System muss das Volk die Wahl haben, wie es sich ernähren möchte. Wenn aber überhaupt keine Demokratie da ist, dann funktioniert das halt nicht so recht. Und wie Sie wissen, ist das in der Mehrzahl der Länder, die unter Hunger besonders leiden, der Fall. Das nächste ist die Frage, wir müssen, glaube ich, es gibt nicht den Weg zurück, sondern es gibt nur den Weg nach vorne, das heißt Forschung und Entwicklung und damit zusammenhängend auch Ausbildung und Beratung sind ungeheuer wichtige Dinge. Klimawandel und Klimagerechtigkeit ist klar und dann, wir brauchen, glaube ich, eben diese Entwicklungsstrategien, die also umfassend sein muss. Die Verpflichtungen, die wir schon längst übernommen haben, müssen wir entsprechend auch wahrnehmen. Das betrifft sowohl die Food Aid Programme für akute Krisen, das betrifft aber vor allem auch diese 0,7% BIP-Zusage, das betrifft aus meiner Sicht auch die Einführung einer internationalen Finanztransaktionsabgabe, dann die Frage, die in Paris eine große Rolle spielen wird, die Frage, wie besteuert man den CO2-Anfall, und dann braucht es eben, ich glaube nicht, dass man ohne internationale Handelsregeln auskommt, die brauchen wir, und die WTO hat auch durchaus ihre guten Seiten, aber die müssen weiterentwickelt werden, da sind noch große Mängel vorhanden, nur da geht schon mehr als 10 Jahre überhaupt nichts mehr weiter. Und schließlich, wir müssen also auch die Verluste und Abfälle eindämmen. Heutzutage wird es häufig unter ein Schlagwort gestellt, das heißt nachhaltige Intensivierung. Darunter ist zu verstehen, dass wir nicht den Fehler, den Europa und die Amerikaner nach dem Krieg gemacht haben, dass wir unsere Produktion intensiviert haben, indem wir das auf Kosten der Natur sozusagen oder auf Kosten der Umwelt gemacht haben, sondern wir müssen Intensivierungssysteme finden, die diese Nachteile nicht mehr haben. Das ist möglich, das ist machbar, da spielen sehr viele Dinge eine große Rolle dafür, und da, glaube ich, zahlt es sich aus, auch dafür zu kämpfen. Insofern wünsche ich Ihnen für die weiteren Beratungen alles Gute.